Ey, die FDP dabei.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ja, hallo. Hast du auch einen schönen Oktober?
Wunderschönen guten Tag, Mike. Ja, der Oktoberanfang ist... Also ich bin eher angenehm aus dem September raus als in den Oktober rein, weil der Oktober hat nicht viel gemacht mit mir. aber ich habe den September sozusagen ausklingen lassen im Eichsfeld beziehungsweise in Hessen. Und zwar habe ich eine ganz, ganz kurze, kleine, schnelle Burgentour gemacht durchs Eichsfeld.
Ach so, das klingt eigentlich immer so nach Wallfahrt, wenn man im Eichsfeld ist.
Ja, ein bisschen sektiererisch klingt das, aber das war nicht mein Ziel. Ich fühlte mich auch nicht verfolgt oder so, aber ich war auch ziemlich schnell, deswegen haben sie mich vielleicht gar nicht mitbekommen. Nee, ich habe festgestellt, dass es da einige Burgen gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Und die man teilweise auch immer nur auf diesen braunen Autobahnschildern sieht. Und dachte mir, okay, dann nimmst du dir jetzt mal einen Tag und fährst da einfach mal quer durch. Hab mir dann auch mal, das klingt immer so pathetisch, einen kleinen Traum erfüllt. Und hab tatsächlich mal auf einer dieser Burgen übernachtet. Ja, genau. Und zwar auf...
Was, gezeltet oder Burghotel?
Naja, weder noch. Also es ist quasi auf Schloss Berlepsch gewesen. Also,
das sagt mir gar nichts. Das klingt wie ein Schimpfwort, wie ein thüringisches Schimpfwort.
Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr thüringisch, nicht wahr? Das klingt sehr thüringisch. Eigentlich ist es eine Burg, aber es ist vom Namen nach Schloss. Und das Wort Schloss ist ja wohl, glaube ich, davon abhängig, wie viele Treppenaufgänge es gibt. Bei einer Burg gibt es ja wohl irgendwie nur einen Treppenaufgang und bei Schlössern mehr als einen. Das ist irgendwie so die Definition.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, das habe ich mal irgendwo gehört oder quer gelesen und war dann auch überrascht. Jedenfalls, das Besondere daran ist, du schläfst halt quasi Tür an Tür mit den Fürsten da. Also du bist quasi bei denen zu Hause. Die haben auch nicht groß Zimmer, die haben nur zwei Zimmer, die sie da zur Verfügung stellen.
Also hoffen die ein bisschen auf eine Erweiterung von ihrem degenerierten Genpool oder warum laden die mal Gäste ein?
Ja, die sind halt einfach arm. Denke ich mal. Also zu
Etagenadel.
Zu arm, um so eine Burg quasi vollständig zu finanzieren. Also.
Naja, gut, natürlich, klar. Aber da gibt kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Also neben diesen Restitutionsgesocks wie die Hohenzollern oder so, da gibt es natürlich auch Adelsfamilien, die sich da ihrer Verantwortung sehr bewusst sind, für die Allgemeinheit auch wirklich schöne Objekte erhalten, ne, und wiederherstellen und so. Also das will ich jetzt gar nicht alles über den Kamm scheren. Da gibt es auch wirklich Leute und Families, die da im positiven Sinne engagiert sind. Das ist natürlich, denke ich mal, sind andere Handwerker und Heizrechnungen als im Altbau Halle Mitte.
Ja, vor allem, wenn du halt alleine schon Themen wie Rohrleitungen, ne, oder halt Verkabelung oder so, wenn du das Thema dir mal vor Augen rufst, was da in so einem Gebäude zu tun ist, das sind halt Kosten.
Ja, und du hast immer noch einen Denkmalschutz am Arsch dabei, ne? Also da machst du ja nicht irgendeinen Fensterrahmen rein, der dir passt, sondern der dir vorgeschlagen wird sozusagen. Wir hatten mal in unserem Green Republic, in unserer Bürgerbude in Erfurt, ein kleines Kippfenster austauschen, also wirklich nur so das obere Element von dem Fenster. Ja, da sind sie dann natürlich zur Hochform aufgelaufen.
Oh, ja.
Weil, Denkmalamt.
Weil es auch denkmalgeschütztes Gebäude.
Ja.
Und was war dann das Besondere, also was muss man an einem Kippfenster Besonderes beachten? Ich denke gerade an einen Sketch vom Malmsheimer mit dem, wie war das?
Das kenne ich gar nicht.
Hebe, Kippfenster, Schwing, Drehtür, also da war das quasi eine erfundene Radioshow, wo ein Experte für Hebe, Kipp und Schwing...
Ach doch, ja, genau. Stimmt.
Das ist großartig.
Ja gut, der rattert das ja auch immer in der Geschwindigkeit runter. Das ist völlig unmöglich. Also wie der das fehlerfrei aussprechen kann, seine Wortungetüme, da kommt man mit Kapieren sowieso nicht hinterher. Ne? Ja, das Problem war, dass die Anmutung der Fensterfläche dadurch irgendwie anders war. Waren jetzt nicht total verbohrt. Also man hat es dann...
Das ließ die Regeln quasi...
man hat ließ sich regeln, aber das klingt jetzt so nach Umschlag mit Geld. Also es hat sich ganz normal regeln
Don
lassen.
Don Mike hat wieder zugeschlagen.
Nein, das hat sich ganz normal regeln lassen.
Ja.
Alles gut.
Ja. Wobei ich mich halt immer frage, wie es sein kann, dass der Denkmalschutz so bissig ist und dann steht neben diesem denkmalgeschützten Haus dann irgendein Stahl-Glas-Ungetüm, das den kompletten Straßenzug, ich möchte jetzt nicht sagen verschandelt, aber in ein etwas anderes Licht rückt.
Mhm.
Also es ist halt, man müsste es halt auch objektübergreifend irgendwie.
Ja, gut, Ensemble, Sichtachsen ja, und so weiter, ja, das spielt ja da natürlich immer eine Rolle, klar. Kommt auch oft bei der Begründung vor, aber das hat auch oft damit zu tun, wie motiviert so ein Sachbearbeiter ist, und das Verwaltungsermessen wird dann vielleicht auch öfters dann unterschiedlich ausgeschöpft.
Ist das wirklich so, ja?
Und dann werden dann die Behörden natürlich bei irgendwelchen Objekten oder Sachverhalten, wo man mal was machen kann, da sind sie dann natürlich umso motivierter. Wenn ich das jetzt hier in Weimar sehe, da gibt es ja also gerade bei Dönerläden, da gibt es ja wirklich vom 5-Sterne Morgenland Essensversorger bis zur, weiß ich nicht, wo dich die Salmonellen von der Wand anspringen. Da gibt es ja eine ganz, ganz große Bandbreite, muss man ja auch ehrlich sagen. Also das kann man nicht. Und also das ist schon, glaube ich, ein des deutschen Lieblingsimbiss, oder? Ein Döner, ist das nicht mittlerweile so?
Ja, ich denke doch. Ich denke doch.
Ja, ne?
Also, aber vermutlich auch nur, weil die Currywurstbuden nicht so stark verbreitet sind.
Das kann natürlich sein, ja, das stimmt. Also wenn man sieht, was so bestimmte Anbieter dann so an Fritten und so raushauen, dann, also so, ja, meistens so nach um 11 zur Fressflash-Zeit, so ungefähr, ne? Da ist da schon immer ordentlich was los, muss man ehrlich sagen, ja. Aber kenne ich mich natürlich nicht so aus, weil da sind das vegane Angebot ja, immer noch nicht.
Ich würde behaupten, die Wurst ist schneller weginhaliert und dem Deutschen kulturell noch etwas näher als der Döner, aber das Angebot.
Die arme Wurst, die Wurst ist dem Deutschen.
Es geht um die Wurst.
Um die Wurst sind wir jetzt eigentlich schon zu spät, um mal über die Wahl zu reden, oder? Da hast du dich da schon online ausgetobt darüber. Ich habe dich jetzt gar nicht verfolgt die letzte Woche.
Tja, Mike, was soll ich sagen? Es ist ja sehr schade, dass du dann doch nicht da sein konntest im Stream. Der ist nämlich ein bisschen eskaliert. Da waren über 3200 Leute live dabei.
Das ist doch cool. Das ist doch fast Tagesschau-Niveau.
Das haben tatsächlich 40.000 Leute gesehen. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen nochmal angeguckt.
Fett?
Das ist wirklich beachtlich für Twitch-Verhältnisse. Ne? Also das ist wirklich völlig, völlig absurd und 10-mal so viel wie sonst. das muss man halt auch sagen. Und seitdem ist da auch deutlich mehr bei mir auf Twitch los. Und,
wem hast du die geratet, die Leute?
Wo habe ich die denn hingeschickt? Das ist eine gute Frage. Das habe ich gerade tatsächlich komplett vergessen. Wo ging die hin?
Muss ja ein guter Kumpel oder Freundin gewesen sein.
Ja, die meisten, mit denen man sonst so aktiv ist, die waren dann schon durch. Ich habe dann echt 7 Stunden durchgezogen, weil es so gut lief. In der Zeit irgendwie 2000 neue Follower gesammelt und so. Also es war wirklich zahlentechnisch völlig gaga. Also das Interesse der Menschen war sehr, sehr groß und die haben viel kommentiert, viel
Das wäre natürlich lustig gewesen, ne? Wenn ich einmal da bin und dann knallt es so hoch, da hättest du natürlich nie geglaubt, dass du das auch alleine geschafft hättest.
Nee, dann wäre das ausgemachte Sache gewesen, dass die Leute nur wegen dir da waren. Das ist klar. Aber vielleicht waren die Leute ja trotzdem nur wegen dir da. Ich habe es ja schon mal angeteasert, dass du da bist.
Ach so.
Ja, dann es war bestimmt der Grund. Das war bestimmt der Grund.
Ja, aber dann sind sie dann irgendwie bei dir kleben geblieben. Ne? Ja. Musst du ja dann
danke,
irgendwas
Mike,
haben.
Danke, Mike.
Musst du ja, you're welcome. De nada.
De nada. Nee, was aber...
Con
aber
mucho
das,
gusto.
Aber das ist doch aber jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt auch mal deine Einschätzung zur Wahl jetzt auch mit ein paar Tagen Bedenkzeit sozusagen von dir bekommen. Weil ich habe dazu, glaube ich, schon echt genug gesagt. Ich bin jetzt mittlerweile auch auf Twitter aktiv, also so richtig Twitter aktiv.
Ach so.
Ja, ganz schlimm jetzt. Aber du, deine Meinung ist noch frisch.
Meine Meinung
für uns
ist
noch alle.
Frisch. Für mich. Ja, also zusammengefasst ist haargenau das, Was mich bei dieser Wahl und diesem Wahlergebnis irgendwie stört, ist symbolisiert in diesem Instagram-Bild von den FDP- und Grünen-Fuzzis. Ne? Dieses scheiße Hipster-Bild, wo der Wissing, Bambi und Baerbock und
Habeck
drauf sind. Keine Ahnung, das sieht irgendwie aus, als ob die in einem Programmkino sind und sich irgendeinen französischen Film über einen kleinen Jungen und sein grünes Fahrrad angucken wollen, aber nicht über die Zukunft Deutschlands zu entscheiden. Weißt du, was ich meine? Also das ist so Stylomaten-Scheiße irgendwie, ne? Und den Leuten, denen das Wasser irgendwie bis zum Hals steht in der Corona-Krise, ich glaube nicht, dass von dem Bild irgendwie das Vertrauen ausgeht, dass aus der Stimmung, die da vermittelt wird, richtige Entscheidungen getroffen werden. Ne? Und das ist ja auch irgendwie, na, wie soll man sagen, so ein bisschen Prüfungskommission-mäßig, ne? So Laschet und Scholz sitzen noch draußen vor der Tür und drin wird erstmal beraten, bevor die reingeholt werden. Eigentlich auch eine coole Situation, ne?
Kann man, ja, genau, kann man wer liebt es nicht, diese Abi-Prüfungssituation, mündliche Prüfung, wo man drauf wartet.
Ja, aber was es doch auch für eine absurde Situation ist. Also ich habe eigentlich gedacht, heute, was ist denn heute? Stand ist Laschet ist noch am Leben, oder? Ich habe gedacht, er wäre jetzt schon lange hingerichtet gewesen von seinen ganzen.
Also,
was ist denn eigentlich die Mehrzahl von Usurpator?
CDU.
CDU, ja.
Also,
ja, Feind, Erzfeind, Parteifreund, gell? Die Steigerung.
genau. Ja, also keine Ahnung. Rein offiziell ist er noch nicht abgesägt, aber ich meine, wir wissen alle, dass der das nicht überlebt. Und es ist jetzt wohl, also das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die Nachfolge für ihn in NRW schon geklärt ist. So, dann hat Söder hat ja Scholz sozusagen gratuliert schon zum Sieg, während Laschet noch nicht mal dazu den Anstand hatte. Also sprich, Söder ist auch schon in Startposition.
Trotzdem, also der Laschet ist ja eigentlich der Einzige, der Postenverteilung bei der CDU in dem Sinne im Weg steht, dass er eine große Koalition verhindert. Also deshalb finde ich das so paradox, dass da Grüne und FDP im stillen Kämmerlein erstmal die Prüfungskommission bilden, obwohl eigentlich der Wähler mit seinem Votum die große Koalition wiedergewählt hat.
Naja, sozusagen. Also ich finde das halt so irrsinnig. Da sagt sich der Wähler, verdammt, diese CDU, die müssen wir abwählen. Ganz, also, nee, ich will jetzt SPD. Was? Also, wie absurd ist das denn? Hey, ich habe echt ein Problem mit unserer Regierung. Ich will jetzt nicht mehr die CDU, sondern die andere Hälfte der Regierung. Was? Was?
Ja, ja.
Was?
Ja, ja, es ist. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie, als ob du Reggae scheiße findest und Bob Marley-Platten sammelst, ja. Weißt du? Also es ist irgendwie inkonsequent, absolut, aber das ist ja eine Entwicklung, die gab es ja in den letzten Jahrzehnten immer schon irgendwie, dass immer irgendein Partner der Koalition das Arschloch war und auf den anderen das alles gar nicht so eingeprasselt ist. Das war in der Vergangenheit ja eher die SPD, die immer für einen Mist verantwortlich war und die CDU.
Ja, und bei Schwarz-Gelb war es die FDP irgendwie, ne?
Hat sich da so rausgeslickt, ja, aber ist irgendwie interessant. Aber trotzdem finde ich's komisch, dass das jetzt überhaupt noch gar keine so eine richtige Rolle spielt, so GroKo weiter mal. Also rein von der politischen Mengenlehre und Machtlehre ist es ja eigentlich aus der Geschichte immer so, dass eine Zweierkoalition viel, viel einfacher ist.
Vielleicht wissen die einfach, dass der Rückhalt für diese Kombination eben doch nicht mehr so da ist wie.
Ja, natürlich, da hat natürlich die SPD Muffensausen davor, das ist klar. Aber also ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, das verursacht mir wirklich körperlichen Ekel, wenn ich der FDP in Regierungsverantwortung sehe. Das ist für mich, also überhaupt dieser Wissing, der sieht auf dem Foto aus. Ich habe erst gedacht, dieser eine Typ von Die Anstalt, von der Kabarett-Sendung, hat sich da auf das Foto geschlichen. Es wäre nie aufgefallen, dass die beiden sich so ähnlich sind.
Max Uthoff, ne?
Oh, genau, Uthoff, ja, mir fiel der Name jetzt nicht ein. Da habe ich kurz gedacht, hä? Aber weil der Wissing ist ja jetzt auch niemand, den man so jeden Tag vor Augen hatte. zumindest im Wahlkampf nicht, muss man sagen. War ja dann schon stark Lindner fixiert auf den narzisstischen Plakaten. Meine Lieblingsstelle war in Erfurt, da hingen zwei FDP-Plakate nebeneinander. Da war dieses eine Plakat, es gibt viel zu tun irgendwie, wo er vor so einem Papieraktenstapel, so ein riesen Papieraktenstapel sitzt.
Und daneben am Schreibtisch war, quasi, ne?
Am Schreibtisch und daneben war ein FDP-Plakat, was unbedingt Digitalisierung propagiert.
Ja, ja, super
Kombination. Und er sitzt da vor dem Papieraktenstapel. Aber naja, jeder, der uns zuhört und in der Verwaltung arbeitet, der weiß, was es für Bauchschmerzen bedeutet, eine digitale Akte in der deutschen Verwaltung einzuführen. Also das ist, weiß ich nicht, da hättest du wahrscheinlich eher Dieselpanzer bei der Wehrmacht eingeführt oder das Einschlangsystem in Supermärkten. Also das kriegst du in Deutschland eher durch.
Aber warum? Woran liegt es, dass es Bauchschmerzen bereitet?
Das ist das typisch Deutsche, haben wir schon immer so gemacht.
Achso, das liegt nicht daran, dass es auf rechtlicher Grundlage schwierig wäre.
Dann nee, das ist einfach in den Leuten drin. Ne? Also was will so ein Beamter, dem du sowieso nicht mehr an die Karre pissen kannst, der da irgendwie noch 10 oder 5 Jahre abzusitzen hat, in Anführungsstrichen. Also da ist die Motivation wirklich ganz gering, sich noch mit so einem Zeug zu verknoten. Und da werden Aktenvermerke geschrieben, wie man das noch vor 40 Jahren oder so gemacht hat, schön auf Papier. Und daher kommt das ja auch, dass da diese Faxkultur in Gesundheitsämtern und was weiß ich noch unterwegs ist. Und das ist schon alles schon ganz schön angestaubt. Ja,
das muss halt angeordnet werden. Also das ist doch nichts, wo man Rücksicht nehmen muss. Wenn der Beamte sagt, nö, dann muss er halt parieren. Schließlich ist er ja angestellt.
Es sind ja auch Anordnungen, aber das sind Übergangsfristen, die sich da so durchschleppen. Ne? Und man denkt immer, da gibt es einen Obermuckel, der irgendwas anordnet, aber ich sag mal so, Abteilungs- und Referatsleiter, das sind schon auch kleine Könige, die viel machen können, was sie wollen. Ist einfach so. Ist auch gut,
aber teilweise. Um jetzt nochmal kurz zu dem Wahlergebnis zurückzukommen, im Endeffekt haben FDP und die Grünen ja auch mit Hinblick auf die Große Koalition gar keine andere Wahl, als zusammen mit der SPD zu koalieren. Also, wozu braucht die CDU die FDP denn überhaupt? Also, es ist ja nicht, dass Jamaika wirklich im Raum stünde diesbezüglich.
Also, das wirklich nicht. Also, da merkt man natürlich auch die. Ja, also das bestätigt auch nur mein Ekelgefühl, ne? Also der Lindner, wie opportunistisch der da rangeht, der hat ja wirklich bis 2 Sekunden vor der Wahl schwarz-gelben Traum propagiert und dann, ja, so ein Fähnchen im Wind irgendwie, ne? Ist natürlich, also was natürlich richtig bitter ist, sind auch die CDU-Ergebnisse hier bei uns im Osten, ne? Also ich weiß nicht, wie sah es so in Sachsen-Anhalt aus, aber hier in Thüringen war schon. Also, ich sag mal, ganz, ganz dicker Rohrbruch in der Kläranlage. Ne? Also, da ist schon eine braune Masse übers Land geschlagen.
Also, der Wahlkreis, zu dem meine Heimat quasi gehört, der ist blau. Der ist halt einfach blau. Also, nicht, dass es mich, es wundert mich nicht. Also, das.
Nee, absolut nicht. Also, aber auch diese Einsicht jetzt in der Nachbearbeitung, ne, wenn man, ich weiß nicht, was musst du da so lesen an Tageszeitungen bei dir da oben? Also, wenn ich jetzt hier bei uns in Thüringer Allgemeine schaue, so diese schematische Selbstkritik von CDU und was weiß ich, auch was man im Internet mitbekommt, ne, also so ein Kommunikationsverantwortlicher von der CDU in Thüringen, der hatte nur irgendwie was auf Facebook gepostet oder geteilt nach der Wahl. Ja, dass man mehr auf die Probleme der Leute eingehen muss und das Mieten und hätte. Und das ist jemand, der hat wirklich, ich weiß nicht, ich glaube einen Tag oder ich glaube sogar am Wahltag irgendwas Postings gemacht, da ging es drum, ja, die CDU macht bei diesem Gender-Schwachsinn in der deutschen Sprache nicht mit, weißt du, und solche Themen haben die gespielt, diese Möchtegern-Emotionalisierung, um da noch Leute irgendwie ranzuholen, weißt du, da postet kurz vor der Wahl so ein Mist und kurz nach der Wahl schreibt da irgendwie, ja, wir müssen uns mehr um die Probleme der Leute kümmern. Ne? Also wenn es da im Kopf nicht Klick macht, dass man da selber irgendwie Mist gebaut hat, dann tut es mir wirklich leid. Ne? Das sind dann, weiß ich nicht, das sind doch nicht mal Probleme von Einsatz oder Charakter, das sind einfach Strukturprobleme, die solche Parteien haben. Ne? Also in Denkstrukturen. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Ja,
oder Personalstrukturen. Also, wenn du eine Partei hast, die sozusagen über Jahrzehnte sicher Ämter produziert, dann zieht das ja auch Leute an, die gerne ein Amt haben möchten und nicht die Politik machen, um irgendwas zu verändern.
Ja. So, das. Also das ist ja auch, da wundere ich mich immer, dass da die Presse nicht mehr drauf einsteigt. Also so diese Postenrochaden, die dann immer kurz vor der Wahl noch stattfinden. Ne? Also Stichwort im Innenministerium muss es da auch gerade wieder ganz schön zur Sache gegangen sein. Da werden dann Leute nochmal auf Pöstchen gesetzt, ne? So als Dankeschön für die jahrzehntelange Treue. Vielleicht auch welche, die es verdient haben, das will ich gar nicht absprechen, aber es ist da natürlich immer so eine Sache. Ne? Also da werden irgendwie alle Beförderungsposten, die dann frei waren, komplett geblockt für den nächsten Parteifeind, der das übernehmen soll, dann das Ressort. Ne? Also das ist irgendwie immer das Gleiche und ich glaube, es ist den Leuten auch gar nicht bewusst. Nee,
das ist, glaube ich, wirklich zu also, undurchsichtig, als dass das jemand weiß, wie das da...
Ja, du musst dir auch mal überlegen, so ein Staatssekretär, ne, oder eine Staatssekretärin, das ist ja wirklich ein sehr, sehr hohes Amt. Ne? Mhm. Also das ist quasi eins unter Minister. Faktisch ist das der operative Minister oder Ministerin in dem jeweiligen Ressort. Es ne? gibt ja auch Ressorts mit mehreren Staatsministern, Staatssekretären und so weiter. Und das sind Leute, die sind eigentlich mit Beamtenstatus versehen, ne? Also und aber trotzdem natürlich politisch. Das heißt, der nächste neue Minister, der da kommt von einer ganz anderen Partei, der kann nicht mit so einem Staatssekretär dann zusammenarbeiten. Und da gibt es wirklich Leute, die sind mit 40 Jahren im Ruhestand vom Staatssekretärposten aus und kriegen da erstmal eine ganze Weile lang noch Versorgungsbezüge und so. Ist ein Posten, da hat man einen Haufen Arbeit, muss man auch was auf dem Kasten haben, zumindest meistens. Aber also wenn das die Leute da draußen, ich glaube, da würde denen die Galle so richtig überkochen. Aber das ist so ein bisschen das, na, wie soll ich sagen, so auch das Demaskierende für die AfD, dass das ja auch Sachen sind, die von denen gar nicht so angeprangert werden. Ne? Weil auf die Posten sind sie natürlich selber scharf.
Ja,
ne? Da sind ja auch teilweise Fraktionsmitarbeiter oder weiß ich nicht, das sind Leute, im Schulhof wurden die gehänselt, ne? Für ihre schulischen Leistungen und die gehen da jetzt teilweise mit Bezügen nach Hause, von denen könnten sie eigentlich nur träumen als Vollversager.
Ja, aber das ist doch das, worum es der AfD geht. Das Volk, das wird beteiligt, dass jeder kann es schaffen hier, der deutsche Traum und man holt sich das Land zurück. So, das ist es doch. Freiheit, wie Christian Lindner sagen würde.
Freiheit. Ja, also auf diesem Instagram-Bild steht die FDP da für mich für den Kapitalismus, mit dem die Grünen sich da ins Bett legen irgendwie, ne? Und das, oh. Irgendwie fand ich das Bild gruselig, so stylisch das war. Aber
Mike, das Wichtigste ist doch, dass die Grünen nicht auf das Tempolimit bestehen werden. Hä? Ist das nicht das Wichtigste?
Das ist schon krass. Also das ist ungefähr so, wie als ob die FDP sagen würde, oh ja, komm, machen wir Steuererhöhung, scheiß drauf.
Hast du den Grünen das wirklich abgenommen?
Mit dem Tempolimit? Also ich sag mal, also der Grünen Schickeria da oben nicht, aber für viele an der Basis ist das wirklich eine Herzensangelegenheit.
Ja, die Basis, Mike, die Basis. Wen interessiert schon die Basis?
Du, ich bin da genauso gestrickt wie du. Gäbe es eine radikale Umweltpartei, die gegen Tempolimit ist, ich würde die sofort wählen. Also, also das ist auch was ich in meiner Denke immer nicht so zusammenkriege. Ich habe halt keinen Bock, 120 zu fahren auf der Autobahn, aber bin natürlich trotzdem sehr für Umweltschutz und Klimaschutz und so weiter. Also das ist schon ein Stück weit schizophren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ey, ich spare als Veganer so viel CO2 ein, da wird man ja wohl mal das Gaspedal durchtreten.
Und ich habe keine Kinder, also darf ich mir sowieso viel mehr erlauben als du. So.
Das stimmt. Zumindest keine, von denen du weißt. Naja, alter Trinkspruch immer von Manowar, Joey.
Ach so,
ich weiß,
so.
Nicht, weiß nicht, wie viele Kinder ich habe und wo sie leben, aber ich hoffe, dass es ihnen gut geht.
Oh, ist sau süß, oder? Mensch.
Ja.
Aber noch ein anderer Punkt, ne? Wie Was ist so deine Einschätzung zum gewaltigen Linksrutsch, den wir erleben durften?
Der ist natürlich krass, der Linksrutsch, ne? Vor allem, als ob das so eine Art, na, das ist ja fast so eine Art Abfärbe- oder Infektionstheorie, ne? Weil jetzt, wo die FDP mit den Grünen zu tun hat, sind die ja nämlich nicht mehr links. Die sind ja nur links, wenn sie von der Linken angefasst werden, ne? Oder von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands oder was weiß ich. Also das war natürlich ein Bild, ja, aber also das war so richtig ein Kickback in die gute alte Zeit von Adenauer und Erhard und so weiter. Ne? Also diese Liste, diese Karte zu spielen. Linksrutsch. Und ich glaube, das hat bei manchen Leuten auch echt verfangen.
Ich glaube
so
auch. Ich glaube auch dabei.
So alte Wähler irgendwie, da ging noch mal die Sirene an.
Oh nein, sie könnten Politik für das Volk machen und nicht nur für Konzerne. Wir sollten das verhindern als Volk.
Ja, aber so dieser Linksrutsch, das hat ja wirklich immer noch so diese Konnotation, morgen ist der Russe da. Ne?
Aber bei wem?
Aber genauso irrational war das in den 60ern ja auch. Aber verstehst du, was ich meine?
Ja, die haben ja Russen gesehen an der Front. So, da war das ja wirklich, also da, so eine Angst verstehe ich. Aber im Jahr 2021 verstehe ich diese Angst nicht mehr, weil das sind ja wirklich hohle Phrasen aus dem letzten Jahrtausend.
Ja, natürlich, Linksrutsch propagieren, aber gleichzeitig eine Nord Stream 2 Pipeline weiter durchziehen. Ne? Das hat ja Merkel auch Augen zu und durch. Ne? Also
ja, aber dafür hat man ja mit den Staaten da so einen Deal mit diesem Fracking-Material und Raffinerien an der Nordseeküste vereinbart. Ne? Also man geht ja mit beiden ins Bett. Also wenn, lässt man sich schön von beiden Seiten ficken.
Ja, ja, natürlich. Also deshalb wird ja auch so mobil gemacht gegen Nord Stream 2, weil dann natürlich die Seite mit den gegenteiligen Interessen sich dann davon Schweigegeld verspricht. Ne? Also was anderes ist es einfach nicht. Also ähnlich wie bei einer öffentlichen Vergabe oder so, wenn da jemand eine Konkurrentenklage macht, klagen manche Leute dann auch nur gegen die Vergabeentscheidung, weil sie Kohle haben wollen. Kann man ordentlich Geld machen damit. Aber es ist, ja, also das sind wirtschaftliche Verschränkungen.
Der Mike plaudert schon wieder aus seinem Juristenalltag.
Oh, alter, Vergaberecht, nee, da möchte ich nicht allzu viel mit zu tun haben. Das ist so ähnlich wie beim Musikmachen im Studio Fades schneiden oder so. so die Idiotenarbeit, die keiner machen will, aber gemacht werden muss und auch eigentlich komplex ist. Ja, aber ey, wie gesagt, ey, die FDP dabei, da kriege ich wirklich Halskratzen. Ich weiß nicht, vielleicht wird ja Kubicki Verbraucherminister oder so, da haben wir euch ein bisschen was zu lachen. Aber ich bin mal gespannt, wo die Landwirtschaft dann landet, bei wem.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
Oder wie überhaupt die Ressortaufteilungen sein werden, ob es so ein Superministerium geben wird, Klimaschutz und Wirtschaft oder so.
Naja, also theoretisch müssten sie ja auch ein Digitalisierungsministerium einführen, ein Digitalministerium.
Ja, das hat nur keiner gemerkt. Gab doch schon lange irgend so eine Digitalisierungstante. Ne? Also war das nicht die. War das nicht die FDP? Nee, die war in Laschets Kompetenzteam dann. Diese dunkelhaarige, wie heißt die denn? Bär? Mhm. Nee. Bär, ne? Mhm. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat ja eine ehemalige Mitarbeiterin von der, die jetzt sozusagen, das war mein bunter Moment letztens beim Arzt irgendwie, dass ja Andi Scheuer geheiratet hat.
Ach, ja. Der Andi, ne? Das ist doch schön.
Ja, der Minister für Digitalisierung, ne, hat die quasi Cheflobbyistin von Facebook geheiratet. Und die war vorher bei der Digitalisierungstante. Die war vorher bei der Digitalisierungstante, von der mir jetzt der Name da nicht einfällt. War die vorher in der Abteilung oder irgendwie da unterwegs. Und das Lustige,
also
das
wusste ich.
Bildunterschrift, ich weiß nicht, war es die Bund oder Gala, irgend so eine Zeitung, und da stand unten drunter, ja, hier so und so Facebook-Tante und Minister für Digitalisierung Andi Scheuer. Wie sie sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt.
Also wenn es so einen Plot bei House of Cards gegeben hätte, das hätte niemand für voll genommen.
Nee. Das kannst du irgendwie nicht bringen. Also google nochmal, vielleicht habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht, aber so die Eckpunkte von der Geschichte sind ungefähr so.
Aber das
so.
Mit der Cheflobbyistin von Facebook, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört, dass die von Bär kam. Lass uns das gleich checken. Oh, das ist sogar schon seine dritte Ehe.
Ach echt?
Ja.
So verbraucht sie da gar nicht aus.
Nee. Auf einer Berghütte nahm er Julia Reuss zu seiner Frau. Es ist seine dritte Ehe.
Das siehst du.
Andreas Scheuer, CSU, hat privat wieder das Glück gefunden. Der Bundesverkehrsminister hat erneut geheiratet. Ja, wir haben geheiratet, sagte der 46-Jährige der Illustrierten Bunte laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.
Na, also ich glaube, Andi Scheuer, das ist so die Art von Typ, der hat echt einen Ehevertrag-Vordruck in der Schublade liegen. So. Also wenn das dann schon deine dritte Ehe irgendwie ist, würde ich mal stark von ausgehen.
Genau, Reuss war Büroleiterin von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär und bezeichnete Scheuer damals einen starken Mann an meiner Seite.
Und da habe ich mir nur so gedacht, what the fuck?
Ja, wenn man Privates und Berufliches nicht mehr trennen kann. Ne? Das
ja, nur ich meine, worüber redet man dann da zu Hause? Ach Schatz, was war denn heute bei dir im Digitalisierungsministerium los? Warte mal, arbeitest du nicht bei Facebook? Das darf ich dir gar nicht erzählen. Weißt du?
Ja, wie sieht es da mit DSGVO aus und so? Ne? Da weiß man ja quasi immer alles genau über die andere Person. Und, Tja, also, aber wie geht man damit um? Ehen aus politischen Gründen verbieten oder was?
Nee, das nicht, aber also ich denke auch nicht, dass das so eine Motivation sind, weil es sind ja auch zwei relativ attraktive Menschen, die da zueinander gefunden haben, denen sei alles Glück gegönnt.
Ah, Mike, ne? Findet also Andi Scheuer attraktiv. Gut, das haben wir,
ja,
das können wir
ja, also, schon mal ab. Also kannst du über den alles sagen, was du willst, aber nicht, dass er aussieht wie unser Wirtschaftsminister oder so. Ne?
Das war jetzt aber gerade schon gemein, ne?
Ja.
Das ist jetzt schon Shaming.
Ich habe nur gesagt, dass Andi Scheuer nicht aussieht wie unser Wirtschaftsminister.
Ja, das, aber du hast unseren Wirtschaftsminister sozusagen als Negativbeispiel für optisches gesehen. Ne? Und das finde ich, das ist schon diskriminierend, deiner Meinung nach.
Also wir befinden uns hier nicht im justiziablen Bereich und du, das ist ganz allein deine Interpretation.
Das wirft jetzt nur ein schlechtes Licht auf dich, aber das ist natürlich nicht justiziabel. Ein Glück, dass wir das klar.
Das ist ganz allein deine Interpretation.
Ja, ja. Es geht ja auch nicht um den justiziablen Raum. Es geht ja nur
sieht
um
Andi Scheuer etwa aus wie unser Wirtschaftsminister?
Nein.
Siehst du?
Ja, aber das heißt, es könnte, auch sein.
Was habe ich denn
ja, vielleicht, aber es könnte ja auch sein, dass unser Wirtschaftsminister von anderen als hübscher eingeschätzt wird. Damit wäre dieser ganze Vergleich ja.
Das kann doch gut sein.
Ja, dann ja? Ist ja aber deine Argumentationskette unschlüssig.
Das kann sein, ja.
Gut, ja.
Das kann doch durchaus sein. Wir sind doch ein freies Land. Ich werde wohl noch sagen.
Ja, in Thüringen.
Das wird man doch wohl noch sagen
in
dürfen.
In Thüringen hört man das auf jeden Fall recht häufig.
Und im Süden das wird man doch wohl noch sagen dürfen, um Gottes Willen. Aber es hat natürlich, aber wie gesagt, ne, zwei hübsche Menschen, die zueinander finden, die fühlten sich sicherlich auch voneinander angezogen. Aber es hat natürlich trotzdem so einen Anschein wie Feudalhochzeiten vor hunderten Jahren, ne? Also wo da wirklich politische und wirtschaftliche Allianzen geschlossen wurden, muss man ganz ehrlich sagen. Oder kann auch so ein bisschen so eine Anmutung von so einer Bunker-Ehe haben.
Eine Bunker-Ehe?
Ne? Naja, wie bei Hitler oder so, dass da so, sag ich mal, kurz bevor es zu Ende ist, die Belohnung in Form eines Ehrings rüberwandert zur Getreuen. Wer weiß.
Also das ist sozusagen wie jemanden auf einen lukrativen Posten setzen, kurz bevor man das Ministeramt verlässt.
Aus Sicht von Andi Scheuer sicherlich, ja. Ich
weiß jetzt nicht. Schnell mal noch ein paar eiserne Kreuze verteilen und dann an die Front.
Aber verstehst, was ich meine, ne? Also weil das Andi Scheuer jetzt demnächst wieder Verkehrsminister und Infrastruktur sein wird, weiß ich nicht, ist jetzt nichts, worauf ich wetten würde, ganz ehrlich.
Also zumindest wurde wiedergewählt, ne?
In seinem Land, in seinem Wahlkreis, waren da überhaupt andere Parteien zugelassen? Also ich habe in manchen Wahlkreisen in Bayern so den Eindruck, da wird geht der Wahlleiter dann am Sonntag nach dem Gottesdienst dann noch mal kurz zum Pfarrer und lässt noch mal die Wahlliste durchsehen.
Die Wahlurne steht einfach vorgenommen. Die Wahlurne steht einfach neben dem Taufbecken.
Ja, genau. So, kannst du aussuchen, ob du ein Kreuz bei der CSU machst oder 10 Euro in die Kollekte. Ne? Da fällt den meisten Bauern die Wahl dann natürlich auch einfach. Das ist übrigens auch im Eichsfeld, ne, wo du unterwegs gewesen bist, da ist natürlich auch CDU. Die haben da ja auch zu DDR-Zeiten 90% gehabt oder was. Also es war schon krass.
Es scheint da auch ÖDP eine Rolle zu spielen. Also zumindest habe ich da mal ein paar ÖDP-Plakate gesehen. Aber da ist es ja wirklich so auenlandmäßig, das kann ich mir schon gut vorstellen. Das sind recht verlorene Landstriche, wo wirklich kilometerweit ja wirklich nichts ist. Und außer es gibt da so gewisse Ortschaften. Du fährst da rein und denkst dir, wenn das jetzt nicht asphaltiert wäre, man würde sich fühlen, als wäre man wieder im Mittelalter gelandet. Ne? Weil auch jedes Haus ist Fachwerk und
es ist ja, also gibt's wunderschöne Orte. Wunderschöne Orte. Also kann man nicht meckern. Ja, also in die Himmelsrichtung zumindest war ich neulich auch unterwegs. Da war ich mal wieder in Sondershausen.
Das Schloss ist ja schön.
Ja, total schön. Aber es ist halt natürlich auch hinrestauriert worden. Ne? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann in unserem Podcast so angesprochen. Es ist halt in einer Art und Weise restauriert, wie es wahrscheinlich nie so ausgesehen hat, so toll, exklusiv und nagelneu irgendwie. Habe ich dir erzählt, wie dieses Deckenfresko oder Deckengemälde, wie das restauriert wurde?
Nee.
Das wurde
in diesem Ballsaal, ne?
Na genau, das wurde, also sieht ja auch fett aus wieder, ne? Aber das wurde quasi, ich weiß nicht genau wie viel Grad, ich glaube 30 Grad gedreht.
Hä?
Und es wurde immer ein Stück abgehackt. Und der Teil wurde neu aufgemalt und dann wieder ein Stück abgehackt und der Teil, der daneben war, wieder neu aufgemalt, so dass das ganze Ding dann um 30 Grad gedreht war, damit man immer daneben malen konnte. Und das, was du dort siehst, ist in der reinen Substanz, ist nicht ein Farbpartikel oder Putzpartikel oder irgendwas mehr von dem Original dort.
Warum? Das ergibt,
Das ist deutsche, so wird in Deutschland restauriert. Es muss aussehen wie neu. Jetzt gebe ich doch dafür nicht so viel Geld aus.
Ja, aber das.
Also, wenn du jetzt siehst, wie die Italiener restaurieren oder so, ne, deshalb hat ja auch Venedig so einen morbiden Charme. Da sind ganz viele Häuser, wo du denkst, die sind so am Verfallen, die sind komplett durchrestauriert, aber in diesem Style, dass die so aussehen.
Mhm.
Also, da ist, wenn da ein Fresko schadhaft ist oder ein Stuck. Da lassen die bestimmte Schadstellen drin und so weiter. Und es sieht dann halt so, hat so diesen alten morbiden Charme. Ne?
Ja.
Und oder beim Gemälden, da gibt es so eine Technik, Tratteggio heißt das, da wird das nicht ersetzt, sondern da wird nur ein Strichmuster eingefügt, was ungefähr der Durchschnittsfarbgebung des Bildes entspricht.
Mhm.
Und auf den ersten Blick nimmst du das dann nicht als Fehlstelle wahr.
Dass das sozusagen, es ist trotzdem eine Leerstelle, aber es entspricht dem Farb.
Ja, und es ist aber dann nichts hinzugefügt, nichts ersetzt oder irgendwie sowas. Und das ist so eine ganz andere Philosophie Restauration oder Restaurierung.
Mhm.
Und das ist in Sondershausen halt überhaupt nicht passiert, ne? So da in dem Schloss. Trotzdem ein wunderschönes Schloss, um Gottes Willen will ich gar nicht, aber es ist halt in Deutschland ist es halt so. Wenn dann die Kulturstaatssekretärin, heißt die nicht auch Bär in Thüringen, deshalb war ich vorhin so unsicher, wenn die da mit einem Millionencheck irgendwie da hinkommt und die Fördergelder raushaut und dann die Thüringer Allgemeine berichtet, hier für 10 Millionen Euro wurde da restauriert und dann kommt der gemeine Plebs dorthin und schaut sich das an und das sieht irgendwie aus wie erhalten, aber nicht wie nagelneu, dann ist das Geld im Auge des Deutschen nicht gut angelegt. Ne? Also in Deutschland werden ganz viele Sachen totrestauriert. Also das ist aus Sicht von Konservatoren und Leute, die mit Restaurierung befasst sind, ganz, ganz, ganz heißes Eisen immer. Also muss man ehrlich sagen. Das,
ich meine, an sich ist es dann ja auch total wertlos danach.
Absolut. Ja, absolut. Also es gibt da total tolle Strategien. Also zum Beispiel in Köln wurde so ein altrömisches Mosaik, war das, glaube ich, in so einer Weise ersetzt, dass das wurde schon so fixiert, aber das wurde halt mit Projektionstechnik die Fehlstellen eingefügt. Mhm. Ne? Wenn du das dann so gesehen hast, und das gibt es auch mit verschiedenen Wandgemälden und so, also da gibt's schon Sachen, die sind, finde ich, irgendwie cooler und durchdachter, und die werden auch der Sache an sich gerechter. Gerecht, ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Weimar das Stadtschloss dir anschaust, so wie es jetzt aussieht, bevor es restauriert wird, so sah es eigentlich immer aus, ne? Also die Sachsen-Weimar, die haben jetzt auch nicht das Geld gehabt, dass dann die Fassade immer total geil aussah.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das immer alles total top gestrichen war und alles. Das ist ja völlig unlogisch.
Nee, ja, natürlich, klar. Aber das ist so der Eindruck. Und deshalb, ich bin nur drauf gekommen, deshalb wirken da im Eichsfeld diese wunderschönen Fachwerkhäuser, Städtchen und so, das wirkt dann manchmal auch ein bisschen steril irgendwie, ne? Weil es halt wirklich alles komplett nagelneu und mega neu aussieht. Mhm. Ne? Also das muss man da schon sagen. Und es hat natürlich auch immer so was, wenn man gerade im Osten so oder auch im Mitteldeutschland so in unseren Gegenden in wunderschön restaurierte Dörfchen kommt und man sieht da wirklich nur alte Leute. Ne? Und es findet da gar nicht so junges Leben irgendwie statt. Das ist dann auch immer so ein bisschen beklemmt.
Ja, weil du dir halt auch die Frage stellst, was passiert danach mit den Häusern? Was hat das für eine Zukunft? Wo führt das überhaupt hin? Führt das irgendwo hin?
Aber ja, jetzt nach der Corona-Krise hat ja einige die Landlust gepackt. Ich glaube, wäre in Deutschland das mit der Digitalisierung, sind wir wieder beim Thema, nicht so ein Riesenproblem, dann würden auch viel, viel mehr Leute im Homeoffice auf irgendwelchen Kuhbläken arbeiten.
Sehr gut, dass du auf den Punkt zu sprechen kommst. Das Thema hatte ich nämlich gestern im Stream auch, und ich bin auch der Überzeugung, wenn man das zumindest in strategisch gelegenen Ortschaften, die halt von der reinen Anbindung an das Verkehrsnetz, die da schon Gunstgebiete sind, wenn man das da konzentriert vorantreiben würde und eben diese Homeoffice Möglichkeit eben auch nach dieser Krise weiter aufrechterhalten bleibt, dann könnte man diese Landflucht vielleicht so ein bisschen zurückdrehen und da wieder neues Land und eine Revitalisierung irgendwie anstoßen, zumindest in den Gemeinden. Ich meine, dass es nicht in jedem, in jedem Tal im Erzgebirge so sein kann, dass da für immer Leute wohnen. Also ich glaube, das ist ausgemachte Sache, aber...
Ja, das ist ja in Italien oder in der Schweiz, in irgendwelchen Dörfern, die da, was weiß ich, im Winter manchmal 3 Monate gar nicht erreichbar sind oder so, ne? Ist das ja genauso. Da liest man ja auch immer mal Meldungen hier in dem italienischen Bergdorf, ist jetzt die letzte Einwohnerin gestorben, ne? Mit ihrer Katze zusammen beim Kartoffelholen die Treppe runter oder so. Mhm. Das gibt es da immer, aber es ist natürlich auch so eine Schizophrenie, ne? Also die Leute, die werden mit Hausbauprämien aufs Land gelockt und dann wird ihnen Pendlerpauschale gezahlt, dass sie wieder zurück in die Stadt zur Arbeit fahren. Also an diesem Wahnsinn könnte natürlich Digitalisierung und dementsprechend Homeoffice ein bisschen was ändern, wenigstens. Ne? Also dieser Ressourcenverschwendung Einhalt gebieten. Also ich bin nicht ein Fan von nur Homeoffice, ne? Also so Teamarbeit und so im Büro. Das ist schon auch cool, wenn man da Mann und Frau zusammen hat, aber ja, was weiß ich, 2-3 Tage die Woche finde ich das schon bei vielen, vielen Jobs zweckmäßig. Also ein Physiotherapeut im Homeoffice, das wird relativ schwer.
Ja, also klar, aber logisch, kannst du nicht alle Jobs im Homeoffice machen, das ist ja völlig klar.
Also wir reden da natürlich von Sesselfurzer-Tätigkeiten.
Und das,
ne?
Sind ja nun mal Pfleger. Das ist ja die überwiegende Mehrheit.
Ja, Pflege, Dienstleistende oder so, da ist Homeoffice auch relativ schwer. Also vielleicht wird da mal in Japaner arbeiten ja an Pflegerobotern, aber ob dann der Operator dann auch mal zu Hause im Homeoffice sitzt.
Das klingt auch dystopisch, finde ich.
Auf jeden Fall, natürlich, klar. Aber schau dir doch mal Orwell an, irgendwie. Also wir leben in Dystopien. Also das ist ja, und Utopien sind dann wirklich eigentlich im Sinne des Wortes Sachen, die sich nie verwirklicht haben, ne? Also wie, keine Ahnung, sozialistische Kulturstaaten oder sowas. Das sind ja wirklich Utopien. Sowas hat sich nie verwirklicht.
Aber ist es so, dass man das Eintreten von Dystopien schon fast als Bedingung sehen kann? Ich meine, wenn man sich Orwell anschaut, 1984, diese Art von Überwachung, finde ich ein schönes Symbolbild mit dem mit diesem Bildschirm, der in der Wohnung sozusagen immer an der Wand hängt und der bespitzelt. Mhm. Ich meine, im Endeffekt haben wir diesen Bildschirm nicht an der Wand hängen, sondern in der Hand.
Oder die Leute haben den auch an der Wand hängen. Heute ist ja jeder Fernseher online. Ne? Das ist also, man kann da auf der Couch die Gespräche, die können theoretisch ohne Probleme da mitgehört werden. Ne? Oder sogar mitgefilmt werden, was da auf der Couch passiert. Also
oh lala.
Irgendwelche Erdnüsse aus Couchritzen gepult werden. Dumme Gedanken kommst hier.
Wow.
Aber ganz im Ernst. Also ich glaube, Dystopien vorherzusagen ist einfacher als im Positiven. Also wenn man jetzt mal eine Utopie als positives Gegenstück von der Dystopie nimmt, weil so diese negative Zukunftsauswirkung der Menschheit und Entwicklung lässt sich irgendwie leichter einschätzen als die positiven. Ne? Weil diese positiven Menschheitsmomente werden, es tritt dann halt immer wieder jemand auf im Sinne des Gesetzes des Stärkeren. Und der Stärkere ist dann meistens immer der das negativ sieht irgendwie. Ne? Wenn sich in irgendeinem Landstrich irgendwo alle lieb haben und einig sind, kommt dann irgendwann ein Eindringling, der mit seiner Aggressivität dort die Landnahme betreiben wird. Ne? So war es ja in der Menschheitsgeschichte immer. Weiß ich nicht, vielleicht wahrscheinlich fast ein Naturgesetz, dass sich eher Dystopien verwirklichen.
Ja, weil der Mensch zum eigenen Vorteil strebt und der eigene Vorteil der Nachteil der Allgemeinheit sein muss. Weil man muss ja von irgendwas mehr nehmen, dass man mehr haben kann als jemand anders. So, und da braucht es ja nicht die Mehrheit, die das macht, sondern es braucht ja nur einen im Extremfall, der das betreibt. Wenn du dieses Gleichgewicht hast, mit dem alle einig sind, und dann gibt es eine einzige Person, die sich durchsetzen kann, mehr zu bekommen, dann ist ja das ganze System schon wieder obsolet.
Ganz genau. Da gibt es Leute, die sagen, da müssen wir halt die Person entfernen. Ne? Dann hast du einen Gulag voll solcher vermeintlichen Personen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Ja, vor allem, ne? weil das System ja nicht so ist, dass du wirklich nur die ausradieren kannst, die der Allgemeinheit schaden, sondern du steckst dann die rein, die dir im Weg sind, um dich selbst zu bereichern am Ende.
Ja, natürlich, klar. Also das ist schon, also Menschsein heißt schon eigentlich Arschloch sein, nur rein aufgrund des genetischen Codes. Ne? Selbst wenn man selber wirklich jemand ist, der, na, wie soll ich sagen, mit dem man gut klarkommen kann, der versucht in der Welt Positives zu bewirken, aber man ist trotzdem immer noch Mensch und damit eigentlich so ein Aggressor auf dieser Welt. Na, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, so ist es einfach. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und solche rücksichtslosen Leute, ein symbolischer Akt manifestiert sich dann natürlich in einer Wahlentscheidung für die FDP zum Beispiel.
Da hast du jetzt auch die Kurve wieder bekommen. Okay, also das war jetzt interessant. Wir haben jetzt über dystopische Zustände, wir haben über Gulags gesprochen, sind jetzt wieder bei der FDP gelandet. Krasser Bogen, Mike, krasser Bogen.
Krasser Bogen. Du hast eben gegähnt. Was hast du letzte Nacht gemacht? Warst du so lange online?
Ausgeschlafen.
Oder was? Und da gähnst du immer, oder wie?
Ich muss sagen, wenn ich mir, das ist ganz seltsam, wenn ich 3 Stunden die Nacht schlafe und durchpaure, bin ich weniger schlapp, als wenn ich es nicht tue.
Krass.
Weiß auch nicht, warum.
Naja, wahrscheinlich.
Der Lenz zog ein an diesem einen Tag, den ich mir frei nahm. Der Lenz zog ein. Ja.
Echt, hast du die Woche frei gehabt?
Nee, also vorgestern bin ich, wie gesagt, losgefahren. Gestern kam ich zurück, habe gestern noch gestreamt, habe heute mal ausgeschlafen und setze mich jetzt an das extremistische Netzwerk hinter der AfD.
Ah, okay, na, das klingt ja interessant.
Das ist, also ich sitze schon vor diesem Wust. Ich habe schon 20 Seiten geschrieben dazu. Aber es ist halt wirklich eine Mammutaufgabe. Der Andreas Kemper hat dazu ja extrem viel gemacht, beispielsweise. Das ist so eine Seite davon. Dann diese Geschichte mit dem Rohrböck, der da so ein Schattennetzwerk aufgebaut hat aus Firmen, Seiten, Personen, wo die FDP Hessen und Saarland mit drin hängt. So, und, also Es ist krass, es ist krass, es ist viel und ich denke, ich werde auch noch ein, zwei Tage länger suchen, ehe ich alles an Informationsmaterial habe, das ich dann in irgendeine Form gießen kann.
Ja, ich glaube, da kann einem schon Angst
auf
werden.
Auf jeden Fall.
Irgendwie. Also kann das auch aus dem Podcast ja rausschneiden, wenn wir da nicht vorgreifen.
Nö, wieso, was heißt denn vorgreifen, bis der Podcast raus ist, bin ich eh fertig.
Da sprichst du ja aus Erfahrung, aber hast du natürlich wahrscheinlich recht. Na klar. Wie weit hast du dich da schon reingelesen? So?
Also bei dem Tom Rohrböck bin ich auf jeden Fall schon sehr tief drin. Da gab es ja auch eine sehr spannende Dokumentation, wo Alice Weidel selber mehr oder weniger sagt, dass sie Angst vor Tom Rohrböck hat.
Okay.
Wo du dir auch so denkst, wie kann man so offen darüber sprechen? Vor einer Kamera. Das ist so. Und der hat ja wohl auch nicht nur AfD, sondern auch CDU und FDP-Leute in der Tasche. Und das ist schon echt gruselig. Ne? Und auch die Frage, wieso konnte die AfD eigentlich so schnell entstehen? Also wie konnte es diese Partei schaffen, plötzlich die 5%-Hürde zu knacken? So, es gab nämlich schon mal einen Versuch, wo der Lucke mit dem Aiwanger Freie Wähler mäßig, oder wie war das, Wählerbündnis 2013 oder so hieß das.
Okay.
Haben die sich in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, irgendwo gab es da eine Landtagswahl, da haben die sich zusammengeschlossen und haben noch nicht mal, also waren glaube ich 1,1% haben die zusammen erreicht damals. So, und der Aiwanger hat dann erzählt, wie Lucke sich dann quasi auf einen Deal mit einer PR-Agentur aus München eingelassen hat, die wohl von Fink bezahlt worden ist, die Partei quasi mit Geld beworfen hat. Und also da geht es auch um Hunderttausende, die AfD nicht bezahlen musste an Kosten, die entstanden sind für alle möglichen Dinge. Gab es den Parteitag in Oberursel, war das glaube ich 2013 im April. Und da hat man ein Wahlkampfetat von 300.000 Euro veranschlagt. Und alleine der Parteitag hat 100.000 gekostet und der Fernsehwerbespot hat 200.000 gekostet. Also da sind wohl 10 Millionen Euro schätzungsweise in Plakatwerbung für die AfD geflossen, mit so einer Aktion, die nicht von der AfD kam. Also da ist es, und dann in dieser Dokumentation über das Netzwerk von Tom Rohrböck geht es auch um einen Politiker, der mittlerweile verstorben ist. Ich kenne jetzt den Namen nicht, aber der hat beispielsweise einen Großteil der Ortsverbände der AfD einfach gegründet für die AfD. So, der ist dann losgefahren und hat ein paar Wochen lang nur Ortsverbände gegründet. So für die AfD. Also das war alles von langer Hand gewollt und auch vorbereitet. Und als es dann diesen Moment gab, also der von Fink hat schon mehrere Parteien mit Millionen unterstützt und aufbauen wollen, die eurokritisch oder sozusagen EU-kritisch waren. Und da war halt der Lucke sozusagen das Nächste, wo er rein investieren konnte. Und das hat dann halt funktioniert. Und scheinbar sind dann auch andere Kräfte auf den Zug aufgesprungen, die da ein Fundament gebaut haben und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch in der Deckung blieben, wie das der Andreas Kemper ein bisschen hervorgearbeitet hat. Das gipfelte dann eben in der Wahl 2000 und wann war das, 2017, wo dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon klar war, dass da politisch, welchen politischen Weg das nehmen wird.
Na, da bin ich ja mal gespannt dann auf deine Arbeit. Eieiei. Naja, das klingt klingt lustig in Anführungsstrichen. Na,
den finanziellen Part habe ich ja quasi in Teil 1 schon bearbeitet. Und der ideologische, extremistische Bereich kommt jetzt als nächstes. Also so wie die Geschichte von Landolf Ladig. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
Landolf Ladig, na gut, den kennt man ja hier in Thüringen natürlich. Ja,
genau, sowas halt. Ne? Und dann
ist das nun wirklich jetzt mal hieb- und stichfest geklärt oder sind das immer nur noch Indizien?
Naja, also es gibt halt gewisse Worte,
für
die
Björni.
Es gibt halt Worte, die nur von Björn Höcke und Landolf Ladig verwendet wurden. Wortneuschöpfung, die es sonst nicht gibt.
Ah, verstehe.
Also entweder ist er Landolf Ladig oder er hat es von Landolf Ladig gelesen und übernommen. Und beides ist quasi dasselbe. Also ob du nun das selber verfasst hast oder so gut findest, dass du es kopierst.
Ja, das stimmt. Das ist so ähnlich wie bei AC/DC und Airborne.
Findest du die so gleich?
Also ich finde ich finde beide Bands total cool, aber es ist halt so eine, also jeden AC/DC-Fan, dem das Warten wirft, die wir kommen jetzt von Höcke auf AC/DC, also den Twist wollte ich jetzt eigentlich so überhaupt nicht bringen, aber
ist auch, ist, halt auch ewig, ist auch ewig gestrig.
Och ey, jetzt hör mal auf. Aber also Airborne gefällt doch jedem AC/DC-Fan.
Ja, und deswegen gefällt es mir vermutlich nicht.
Ach so.
Ja. Da, also kann ich jetzt kein.
Das ist natürlich ein schwerer charakterlicher Mangel, ne? Aber
also, ja, weißt du, aber das ist halt Musik für Fukuhila-Freunde. Das
ja, auf jeden Fall. Aber wir sind uns ja wenigstens beide einig, dass wir weder Landolf Ladig noch Björn Höcke ja, mögen, oder?
Genau, also, ganz genau.
Darauf können wir uns ja zumindest mal einigen.
So, aber Mike, erstmal noch eine Frage, bevor wir den heutigen Podcast beenden. Sehen wir uns ja dann jetzt, du bist ja jetzt neuerdings Mittelalter-Fan, sehen wir uns dann jetzt eigentlich am Wochenende in Merseburg beim Jubiläumsfest?
Ach, da ist da Domweihe ja, oder genau. Irgend sowas? Ach, das hatte mir nur, habe ich aus dem In-Extremo-Lager gehört, die sind ja da am Start, ne?
Ja.
Da mal irgendwie rumkommen. Wir haben Samstag Probe. Ich muss mal gucken. Also morgen habe ich Probe. Ich weiß es noch nicht genau. Also ist da am Sonntag noch was los?
Das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also ich glaube, ich wäre am Samstag hin, weil da sind ja In-Ex da.
Aber das ist dann abends, das ist dann am abends. Samstag, oder? Hey, du, da kann gut sein, dass ich mich nochmal melde.
Na, sag mal Bescheid. Ich habe jetzt auch keinen Bock, alleine dahin zu latschen. So.
Okay, alles klar. Ne? Kann man sich auf halber Strecke treffen, sozusagen.
Genau.
Schön. Herrlich.
Da könnte man theoretisch eine Live-Folge produzieren, wie wir es immer vorhatten.
Ja, wenn es sich ergibt, mal schauen.
Na gut.
Ich nehm's Aufnahmegerät mal mit.
Alles klar. Gut, Mike, dann.
Hau rein, mach's gut, mein Guter, gell? Viel Erfolg mit dem Video.
Ich grabe weiter. Bis dennchen. Tschüss.
Ciao. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn.